Ich definiere mich als Frau.
Non-binary.
Asexuell.
Queer.
Ich definiere mich als lesbisch.
Hallo, ich bin Jonas, ich bin 21, ich bin in Freiburg aufgewachsen, bin für meine Ausbildung zum Krankenpfleger nach Heidelberg gezogen und ich würde mich im Gesamtpaket als queer bezeichnen. Das bedeutet für mich, dass ich einmal als Geschlechtsidentität mich auf dem non-binären transmaskulinen Spektrum empfinde, weil ich bei meiner Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurde und mich aber, wie gesagt, eher auf dem maskulinen Spektrum empfinde, aber auch auf der Sexualitätsebene mich als bisexuell empfinde. Und da ist es manchmal ein bisschen einfacher, mich als queer zu bezeichnen, weil es einfach ein schöner Überbegriff ist und manchmal ein paar Erklärungen umgeht.
Ja, hi Jonas, das war jetzt wirklich ein langes Intro und wir reden ja jetzt auch genau darüber, weil man muss oft viel erklären, aber das ist ja auch gut und schön, wir wollen ja auch erklären und aufklären. Non-binär maskulines Spektrum, du hast gerade schon gesagt, du wurdest bei der Geburt als Mädchen identifiziert, wurdest so eingetragen im Personenstand. Das hat für dich auch ein paar Jahre so funktioniert, oder? Also
genau.
Du bist ja so, als hast dich auch als Mädchen dann in Anführungszeichen gefühlt.
Genau, also ich habe so mein Coming-out als transmännlich mit 16 gehabt und bis zu dem Zeitpunkt habe ich ziemlich, ja, was heißt normal, aber ja, mich mit diesem Label weiblich auch, identifiziert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe damit gelebt. Meine Eltern hat es lange nicht oder nie interessiert, irgendwie was Kleidung angeht oder so, dass das sehr weiblich oder so ist. Ich hatte als Kind bis ich 10 war, also das ganze Grundschulalter, hatte ich einfach kurze Haare, weil es praktischer war, weil ich auch einfach wenig Haare hatte. So, wir sind nicht wirklich gewachsen. Und da wurde ich viel von Kassiererinnen auch als männlich identifiziert, öfter mal. Und dann war das immer so, nee, das ist meine Tochter. Und aber ich habe mir da einfach lang nicht Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann dann mit 14 habe ich so langsam gemerkt, dass ich zumindest nicht cis-hetero bin. Habe da gemerkt, dass ich mich auch in Mädchen verliebe. Und habe dann so eine bisexuelle Phase durchgemacht, die wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate oder so ging. Und dann mich halt übers Internet immer mehr mit lesbischen Frauen oder mit queeren oder ja, vor allem mit queeren Frauen beschäftigt habe und da einfach viel, das ist jetzt knapp 10 Jahre her und dann, da war noch nicht so, da waren es vor allem Lesben, die irgendwie in der Öffentlichkeit standen und da, keine Ahnung, Ellen DeGeneres einfach so mit Kurzhaarfrisur und schon eher männlichen Attributen auch aufgetreten sind. Und da habe ich mich mit sehr identifizieren können und habe dann über ein Jahr hinweg gesagt, ich bin lesbisch, weil mir diese männlichen Attribute wahrscheinlich eher gefallen haben. Anstatt dass ich jetzt, ich habe mich ja auch in Frauen verliebt, so war es ja nicht, aber es war, glaube ich, eher an diesem äußerlichen, dieser Präsentierung, daran lag es eher, dass ich mich damit identifiziert habe. Und dann habe ich nach der 10. Klasse die Schule gewechselt auf ein berufliches Gymnasium und habe mich immer mehr wieder in Jungs verliebt. Und dachte so, das geht doch nicht als lesbische Frau, das geht doch nicht, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht bringen oder keine Ahnung. Und dann ist mir irgendwann so über das Internet, der Algorithmus von YouTube schob mir dann auch mal irgendwie Videos von Transmännern hin. Und ich hatte durch eine Erfahrung in einer Jugendgruppe Trans oder dieses Attribut Trans einfach einer Transfrau zugeschrieben, was ja mit viel Weiblichkeit zu tun hatte und ich mir das selber nicht zuschreiben konnte, weil das ja nicht meine Identität war oder mit dem ich mich nicht identifizieren konnte. Und da habe ich dann, deswegen war das Transsein so mit viel Weiblichkeit verbunden. Und als ich dann geblickt habe, oh, das geht ja auch andersrum, habe ich so gemerkt, oh, vielleicht ist da was dran. Und in demselben Zeit, also zum selben Zeitpunkt habe ich mich auch in eine männliche Person in der Schule verliebt und habe es da irgendwie geschafft zu reflektieren, wie ich mich sehe, wenn ich mir irgendwas mit diesem Menschen vorstelle, und habe gemerkt, dass ich selber da eine sehr männliche Rolle einnehme. Und diese zwei Punkte haben so wahnsinnig gut zusammengepasst und es war dann klar mit Mitte 16, ich bin trans und da führt kein Weg dran vorbei.
Das heißt, dann hattest du da schon so die ersten schwulen Fantasien, wenn man es so will, ne?
Genau, ja. Also da hatte ich Fantasien mit Männern. Und da habe ich dann auch, also irgendwie, ich bin von bi, lesbisch, bi, dann wieder schwul, dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich nur schwul. Und also es hat, glaube ich, bei der Sexualität hat es einfach ein wahnsinniges Hin und Her genommen, was ja auch mit körperlicher Empfindung einfach viel zu tun hat. Und dann, ja, jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren kann ich mich ziemlich stabil, in Anführungszeichen, als bisexuell bezeichnen.
Genau. Ja, der Weg war ja jetzt nicht so der allereinfachste, wobei, ich meine, er ist nie einfach, ne? Ja. Aber in deinem Fall, genau, gab es so ein paar Hürden, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Also du hattest ja, es gab ja verschiedene Ebenen des Coming-outs, man hat so sein soziales Umfeld, man hat die Schule und natürlich ganz wichtig das Elternhaus. Wie lief es da bei dir jeweils?
Genau, vielleicht fange ich mit den leichteren an. ich habe irgendwann halt mit 16,5 irgendwie gemerkt, ich bin trans und habe mich dann ein paar Monate später in eine Jugendgruppe bin ich da hingegangen und habe Leute getroffen, die einfach wahnsinnig offen waren. Und es war halt eine queere Jugendgruppe, die, ja, da treffen sich genau diese Leute. Und das bei uns in der Jugendgruppe haben sich viele Trans-Jugendliche und auch viele transmaskuline Jugendliche getroffen. Und es war einfach so ein wahnsinnig guter Safe Space, wo jeder genauso akzeptiert wurde, wie er war. Und man konnte irgendwie neue Namen ausprobieren, mit Pronomen experimentieren. Und da hatte ich wahnsinnig viel Unterstützung. In der Schule habe ich auch viel Unterstützung erfahren. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich da geoutet habe. Die 12., 13. Klasse war ich dort komplett geoutet. Und es hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis die alle meinen neuen Namen auf der Kette hatten, auch die Lehrer hatten da kaum Probleme mit.
Das war auch eine ganz schöne Szene, oder, da in der Schulklasse?
Genau, ich habe mich am Anfang vom Jahr, montags war die Schule offen, wir hatten erst am Dienstag wieder Unterricht, ich hatte am Montag mit den Lehrern gesprochen, die waren total entspannt, und am Dienstagmorgen habe ich mich dann vor meine Klasse gestellt und gesagt, übrigens, ich bin trans, ich möchte bitte Jonas genannt werden und ich benutze er-Pronomen. Und keiner wusste, wie er reagieren soll, weil irgendwie war es für alle in Ordnung und irgendwie hat angefangen zu klatschen und aus Verlegenheit haben alle mitgemacht. Und ich habe diese Erinnerung eher so ein bisschen mich von oben sehend. War ein verrückter Moment, weil ich, glaube ich, nicht so, also wie ein bisschen neben mir stand, aber war total schön einfach, weil alle so waren, ja, okay. Und das Thema war da schnell, es war einfach okay und es war normal und ich konnte mit denen darüber reden, aber es war auch einfach manchmal einfach kein Thema. Und das war das Schöne, einfach, dass es so normal war für alle.
Besonders am Abend hat jeder Gedanke, denn ich habe die Farbe blau. Die Tage zählen und untertauchen sind kein Neuanfang, nur ein Ende. Warum laufen die Tränen aus meinen Augen, obwohl ich an niemanden denke? Schlagschatten fallen, die Sonne ist rot. Ich glaub, das kleine Glück ist groß. Schlagschatten fallen, die Sonne ist rot.
Hast du dich zuerst in der Schule geoutet und dann erst vor deinen Eltern?
Nee, also ich habe mich ein halbes Jahr, bevor ich mich in der Schule geoutet habe, bei meiner Mutter geoutet, was so war, dass ich so mein inneres Coming-out hatte ich so Anfang April 2016. Und ich glaube, 2-3 Wochen später wollte ich mit meiner Mutter auf ein Konzert gehen. Und ich habe ja durch auch diese lesbische Phase einfach viel an meinem Kleiderschrank in so eine sehr burschikose Richtung verändert. Und da habe ich Hemd und Fliege angezogen und wir wollten irgendwie eine Viertelstunde gehen. Und meine Mutter meinte, wir standen in der Küche und meine Mutter meinte aus Spaß, ah ja, willst du dich umoperieren lassen? Und ich war ziemlich perplex, weil ich einfach zwar mir selber schon sicher war, aber da noch keinen Anschluss hatte. Also das war vor der Jugendgruppe noch und da war ich einfach sehr aufgeschmissen, wusste nicht, was sage ich jetzt, bin rausgegangen, bin in meinem Zimmer auf und ab gegangen, stand da so ein bisschen verloren rum und wusste nicht, sage ich es jetzt und dann ist es raus oder lüge ich jetzt und mach's mir vielleicht in einem halben Jahr schwerer, aber wir müssen jetzt das Drama nicht durchgehen. Aber dann hat das meine Mutter schon gemerkt und war so, ja, wir müssen jetzt los, was ist denn? Und ich so, ja, also da ist schon was dran, was du gesagt hast. Und da war sie dann auch so ein bisschen aufgeschmissen und irgendwann standen wir heulend voneinander und dann waren wir so, eigentlich wollten wir gerade losgehen und wussten beide nicht so wohin. Wir haben, glaube ich, dann eine Woche später nochmal in Ruhe drüber geredet, wo sie dann angefangen hat von wegen, ja, du willst, also hat komische Vergleiche gemacht und hat gemeint, ja, du willst doch nur ein Junge sein, weil du dich mit anderen Frauen nicht identifizieren kannst, so. Und hat das halt ja einfach nicht verstanden, wo die Ursache da gerade liegt. Und dann habe ich ihr halt auch gesagt, hey, ich brauche irgendwie einen Psychologen oder will mir einen Psychologen suchen, weil das einfach auf dem Weg, ja, braucht man das einfach, eine Begleittherapie. Und sie hat gesagt, ja, ich helfe dir da. Und das hat sie aber dann immer weiter aufgeschoben. Und ich habe sie auch drum gebeten, meinem Vater alles zu erzählen, was sie nicht gemacht hat, weil sie gesagt hat, das musst du selber auf die Reihe kriegen. Und das hat, also wie gesagt, Ende April habe ich mich bei meiner Mutter geoutet, 2016. Und ich glaube, ich habe Anfang Juli oder so meinem Vater einen Brief geschrieben dann, weil ich einfach nicht wusste, wie ich dem das face-to-face sagen soll. Und dann habe ich ihm durch 3 Seiten Brief geschrieben, die ihm das erklärt. Vor allem, weil in dem Brief, habe ich dann auch jetzt letztens wieder gelesen, also da gab es schon das Thema irgendwie ein bisschen vorher scheinbar, was ich ein bisschen ausgeblendet habe, aber irgendwie so ein paar Themen habe ich da scheinbar schon angerissen gehabt, aber er hat es einfach nicht blicken wollen und dann habe ich diesen Brief geschrieben und dann wurde er so sehr touchy-feely und war so, ich will dich umarmen und ich konnte damit einfach nichts anfangen, weil ich mit meiner Körperdysphorie so beschäftigt war. Und dann kam so dann ging es auf die Sommerferien zu und es passierte von meinen Eltern immer noch nichts, weil ich gesagt habe, ich brauche die Unterstützung irgendwie von euch. Aber irgendwie kam da nichts und dann habe ich mich selber um Therapeuten gekümmert und hatte da immer wahnsinnig Glück. Ich habe dann über die Sommerferien einfach jemanden gefunden, der ja in Sommerferienzeit hatte, der keine Erfahrung hatte. Im Oktober habe ich dann nochmal gesucht nach jemandem, der Erfahrung mit Transpersonen hatte. Und da habe ich dann auch meine Therapeutin gefunden, bei der ich dann diese ganze Begleittherapie gemacht habe, weil ich einfach nicht in der Lage war, dann noch mit einem Therapeuten zusammen alles zu erarbeiten. Aber da in diesem ganzen Prozess habe ich alles selber gemacht und habe auch meine Eltern immer wieder versucht einzubinden und zu sagen, hey, ich mache das jetzt und habe denen Bescheid gesagt, aber es kam nie irgendwie was entgegen. Ich habe sie gebeten, zu versuchen, meinen neuen Namen zu benutzen. Und da war dann auch nach diesen Sommerferien eben, habe ich mich dann vor der Klasse geoutet. Und da kam auch an diesem Montag von meinen Eltern, ja, willst du es wirklich durchziehen? Und also es kam immer wieder so dieses, ja, bist du dir ganz sicher? Und immer wieder so dieses Versuchen, mich so ein bisschen abzustoppen.
So ein bisschen suggestiv, ne? Also es war ja nicht so konkret anti, sondern eher so passiv-aggressiv.
Ja.
Was hättest du dir denn umgekehrt gewünscht oder was hättest du gebraucht in dem Moment von deinen Eltern?
Also ich verlange jetzt, ich glaube, das kann man nicht verlangen, dass jetzt da jemand Juhei schreit oder so, dass darum geht's nie oder so. Und man ist drauf eingestellt, dass, oder ja, ich war auf jeden Fall drauf eingestellt, dass das jetzt nicht leicht wird oder so. Aber so, dass, also bei meinen Eltern war vor allem das Problem, dass ich sie wirklich immer wieder drum gebeten habe, fragt mich zu dem Thema Sachen. Ich habe denen angeboten, hey, es gibt eine Elterngruppe für Eltern von Transkindern in Freiburg. Es gab Eltern von einem Freund von mir, die auch alleine mit meinen Eltern hätten reden können oder so. Und das alles, dieses, ich habe denen immer wieder so kleine Sachen hingegeben, aber es wurde nichts davon genommen. Und dieses, ja, einfach bei meinen Eltern war einfach, also einfach es nicht akzeptieren oder sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen und dann ist es auch nicht wahr. So ein bisschen kam es rüber und das war halt einfach dieses, ja, ich habe da, während ich in der Schule war und in meinem ganzen sozialen Umfeld war ich als Jonas und ich habe einfach ein männliches Leben angefangen zu leben und immer wenn ich nach Hause gekommen bin, haben meine Eltern immer weiter Sie-Pronomen für mich verwendet und meinen alten Namen benutzt und haben sich da einfach überhaupt nicht mit beschäftigt und das war halt einfach dieser Kontrast, hat es dann einfach noch verstärkt, dass man merkt, okay, das ganze Leben findet eigentlich bei mir als Jonas statt, nur zu Hause ist es verkehrte Welt und es passiert nichts, ist so und das ist dann einfach über ein Jahr hinweg immer weiter eskaliert. Wir haben uns gestritten, und dann irgendwann nicht mehr nur über das Thema, dann ist alles eskaliert, dann ist das Spülmaschine ausräumen eskaliert und irgendwer ist heulend aus dem Zimmer rausgelaufen oder so.
Das warst nicht immer du, oder?
Nee, aber vor allem ich, glaube ich, also und einfach, ja, ich hatte eine Depression eigentlich in dieser Zeit und war eigentlich genug mit mir selber beschäftigt und habe eigentlich nicht die Kraft gehabt, groß mich da noch drum zu kümmern, dass meine Eltern jetzt da noch, dass ich meinen Eltern da noch groß was erkläre oder, also ich hätte meinen Eltern viel erklärt oder so, aber es war ja noch nicht mal das möglich, so. Und irgendwann habe ich gemerkt, einfach auch durch außen, also durch meine Freunde, die mir immer wieder reflektiert haben, hey, merkst du eigentlich, wie du gerade lebst? Weil wenn man in so einer Situation drinsteckt, kommt man dann doch wieder ist es wahnsinnig schwer, das selber alles zu reflektieren und zu merken, wie schlimm es denn doch wirklich ist. Und da habe ich durch Freunde einfach dann, irgendwann haben die gemerkt, mir auch gesagt, so hey, du musst, irgendwas muss passieren, sonst geht es hier nicht weiter. Und
welche Konsequenzen hast du dann daraus gezogen?
Ziemlich ein Jahr, genaues Jahr später, nachdem ich mich bei meiner Mutter geoutet habe, also Anfang Mai 17, war ich dann bei einer Jugendberatungsstelle und habe gesagt, ich muss von zu Hause raus. Und das habe ich auch meinen Eltern davor gesagt, aber die waren so, ja, wir haben Freiburg ist teuer, kein Geld, Punkt. Und da war dann klar, entweder du gehst jetzt mit 17 noch zum Jugendamt, oder wir kümmern uns drum, wenn du 18 bist, über Hartz IV irgendwie. So, und dann habe ich gesagt, wir probieren es jetzt übers Jugendamt. Und 2 Wochen später saß ich mit dieser Dame von der Jugendberatung beim Jugendamt und habe denen das alles erzählt und habe da einfach das Glück gehabt, ja, dass die verstanden haben, dass es gerade nicht um einen Familienkonflikt geht, der gelöst werden muss, sondern dass ich in dem Moment raus muss, damit es mir besser geht und dass ich mich erstmal um mich kümmern kann. Und genau, und habe dann das alles in die Wege geleitet und dann gab es auch nochmal, dass das Jugendamt mit meinen Eltern gesprochen hat. Und ja, Ende Mai war ich beim Jugendamt und Anfang Juli 2017, ein paar Monate vor meinem 18. Geburtstag, bin ich in betreutes Einzelwohnen gezogen, hatte meine eigene Wohnung und hatte jemanden an der Seite, der ein paar Mal die Woche vorbeigeschaut hat. Und dann, also in Freiburg, aber komplett getrennt von meinen Eltern und hatte meine eigene Wohnung und meine eigenen 4 Wände und hatte Abstand. Dieser Abstand hat uns dann so wahnsinnig gut getan. Bei meinen Eltern war das einfach wie so in so einer Käseglocke und kein Weg raus. Und plötzlich waren wir halt auseinander und alle konnten sich erholen irgendwie.
No, your mom don't get it and your dad don't get it. Uncle John don't get it. And you can't tell grandma cause her heart can't take it and she might not make it. They say don't dare, don't you even go there. Cutting off your long hair, you do as you're told. Till you wake up, go put on your makeup. This is just a phase you're gonna outgrow. There's something wrong in the village, in the village.
Du konntest trotzdem immer noch nicht straightforward deinen Weg gehen, weil für die Transition minderjährig braucht man die Unterschrift der Eltern.
Genau, ich habe das, also es war dann insofern glücklich, dass ich dann nur noch ein paar Monate hatte, bis ich 18 war. Aber meine Eltern haben von vornherein abgeblockt, mir irgendwelche Sachen zu unterschreiben für meine Transition oder was in irgendeine medizinische Richtung oder auch was für die Vornamenspersonenstandsänderung gegolten hat. Da waren meine Eltern einfach so, machen wir nicht. Und da habe ich dann einfach noch ein bisschen warten müssen. In meinem Fall war es dann mit ein paar Monaten okay. Und dann bin ich 18 geworden, habe alles unterschrieben. Ich habe mit 17 zumindest mir schon die Ärzte zusammengesucht, die ich brauchte. Also so die ersten Termine, dafür braucht man ja keine Unterschrift. So, das heißt, ich war schon mal in Behandlung bei jemandem, aber dann mit 18 alles selber unterschrieben. Und dann hat es wirklich angefangen. Ich habe einen Monat nach dem 18. Geburtstag konnte ich anfangen, Testosteron zu nehmen. Habe dann meinen ganzen Krimskrams fürs Gericht abgegeben und habe da auch eine finanzielle Unterstützung bekommen, weil ich einfach Jugendhilfe bekommen habe. Währenddessen mein Abi gemanagt. Also ich hatte die 13. Klasse, war wirklich vollgestopft mit allem Möglichen. Dann noch OP organisieren und irgendwie alles drum und dran. Und währenddessen versuchen irgendwie mit meinen Eltern wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, was langsam und schleichend war. Also wir haben uns, glaube ich, über die Sommerferien am Anfang gar nicht gesehen. Und dann hat sich irgendwann eingebürgert, dass ich sonntags zum Mittagessen komme. Und ich war einfach dieses erste halbe Jahr wahnsinnig auf Abstand, weil ich einfach gemerkt habe, das Alleinewohnen tut mir wahnsinnig gut. Ich wusste, sonntags kann ich, wenn irgendwas ist, mich vom Tisch aufstehen, umdrehen und gehen. Und in diesem halben Jahr war auch klar, wenn irgendwie noch mal groß was passiert, dass meine Eltern mich versuchen zu stoppen oder so, dann müssen wir erstmal für eine Zeit auseinandergehen. Da war für mich klar, dann breche ich erstmal. Und ja, ich hatte meine Freunde damals als Familie einfach vor allem und habe da die Unterstützung gehabt, die ich mir von meiner Familie hätte gewünscht. Einfach dieses, ja, diese Art bedingungslose Liebe, die man da einfach sich wünscht. Und dass es Konflikte gibt oder so, das ist klar, aber dass so ein wahnsinniges Zurückhalten und war und ja, das hat es einfach viel schlimmer gemacht und hat viel, viel verletzt. Und ja, heute haben wir tatsächlich, also wir haben uns berappelt, ein paar Sachen sind immer noch nicht besprochen, aber heute haben wir fast das beste Verhältnis wie, keine Ahnung, bevor ich 10 geworden bin. Und ja, da ist auch ein Erwachsenwerden-Prozess. Ich bin, wie gesagt, aus Freiburg ausgezogen. Ich habe meine Ausbildung angefangen. Da ist einfach viel auch mit Erwachsenwerden und auch für meine Eltern gleichzeitig dieses auch allgemein dieser Prozess, das Kind auch gehen zu lassen, weil es 18 ist und weil es erwachsen wird.
Ja, du wurdest ja fast schon so ein bisschen gezwungen, schneller erwachsen zu werden. Ich meine, das hast ja ein Mordstempo vorgelegt, mit 16, 17 schon so agiert wie wirklich ein erwachsener Mensch. Also auch ja. So eine Verantwortung, du musstest ja für dich diese Hauptverantwortung übernehmen, weil es die Eltern nicht gemacht haben.
Genau, also ja, es ist ein, ich glaube, durch diese Transition allgemein, weil man so viel über sich selber reflektieren muss, allgemein schon, jetzt der Konflikt rausgenommen mit meinen Eltern, aber da muss man eh schon so wahnsinnig viel über sich reflektieren, was, glaube ich, viele Jugendliche überhaupt gar nicht machen müssen oder so. Und dann noch dieser Konflikt dazu und dieses, okay, übers Jugendamt auszuziehen, da wird man schnell erwachsen und weiß oder lernt schnell neue Umstände zu akzeptieren und damit umzugehen.
Genau. Bist du manchmal noch wütend heute auf deine Eltern, wenn du so dich erinnerst?
Wütend. Also ich habe irgendwann, also ich merke, mit meinem Vater kann ich über vieles tatsächlich reden, weil er auch selber früh mit 18 schnell raus ist und mit seinem Vater auch Probleme hatte. Aber deswegen manchmal denke ich mir, okay, man muss auch nicht alles nochmal aufarbeiten oder es ist auch jetzt vielleicht noch nicht der richtige Punkt für alles da oder es ist auch einfach der Abstand, der zeitliche Abstand noch ein bisschen gering. Aber deswegen, manches lasse ich auch einfach gut sein. Aber manchmal denke ich schon so noch, warum, wenn mein Kind heulend vor mir steht und mir sagt, mir geht's nicht gut und eure Entscheidung, nichts zu tun, macht's nur schlimmer und das nicht nur einmal. Da denke ich mir heute, wie kann man das so rauszögern und so stark ablocken, dass das so eskaliert. Da denke ich mir manchmal, mein Gott, wie geht das? Also so diese, aber ich glaube jetzt im Alltag fällt mir, also es ist wirklich, wenn ich drüber nachdenke, kommen nochmal einzelne Situationen hoch oder so, wo ich mir so, wie gesagt, denke, komisch, dass man da als Eltern so reagiert, aber so im Alltag ist es kaum noch ein Thema.
Was würdest du denn anderen Eltern sagen, deren Kind gerade sich geoutet hat vor ihnen und die aber selbst da ein Problem mit haben?
Also den Eltern würde ich sagen, ablocken macht es nicht besser. Also es braucht Zeit und es ist nicht, dass man von jetzt auf nachher alles auf die Reihe kriegen muss und da alles mitgehen muss. Aber so ein Grundding, wenn mir mein Kind sagt, ich bin trans, dass man guckt, okay, was braucht mein Kind jetzt? Also wie, ja, bei mir, ich habe meinen Eltern gesagt, bitte fragt mich dazu was. Dann das vielleicht auch einfach umsetzen und einfach versuchen, da aufeinander zuzugehen, auch wenn es schwierig ist. Aber sobald man, wenn eine Seite komplett abblockt, dann kommt von der anderen Seite genau dasselbe und dann wird es ein wahnsinniges Gegeneinander und ein wahnsinniges, also dann wird auch das Kind nicht also durch diesen so einen Konflikt wird das Kind auch nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu reflektieren und vielleicht sowas nochmal auf einem gesünderen Weg zu durchleben. Und ansonsten wird es halt so ein, ich mach's ja dann erst recht, weil ja, wenn mir dann jemand Kontra gibt und ich gar keine Möglichkeit habe, da mich zu entfalten oder so, dann gehe ich ins Extrem. Und umso mehr ich da auf mein Kind zugehen werde, desto freier wird diese Entscheidung und desto reflektierter wird diese Entscheidung werden. Und für die Kinder aber auch zu sagen, ihr habt eure Rechte, auch wenn ihr unter 18 seid, und ihr habt das Recht, euch aus so einer Situation rauszuholen. Und meine Eltern haben am Ende unterschrieben, dass ich ausziehen darf, also beim Jugendamt, und meine Eltern waren auch nie gegen dieses Ausziehen an sich. Aber wenn das auch, also manche Eltern blocken auch das ab, aber auch wenn es hart ist, aber auch dafür gibt es einen Weg und Kinder haben Recht. Und gerade jetzt, wo im Lockdown noch weniger die Möglichkeit ist, rauszugehen. Ich bin zu Freunden gegangen. Ich habe das Wochenende irgendwie bei Freunden verbracht. Wir waren draußen. Ich war bei der Jugendgruppe. Ich hatte die Schule. Und jetzt findet gerade alles zu Hause statt. Und das bietet noch so viel mehr Konfliktpotenzial. Und das dann auf die Reihe zu kriegen, also ich will mir das nicht vorstellen, wie das eskalieren kann auch einfach. Und da einfach auch sich selber zu sagen, ich muss das nicht lang aushalten. Und es geht auch da nicht um Dauer irgendwie, keine Ahnung. Ich muss da ein Jahr aushalten, weil erst dann wird es irgendwie akzeptiert, wenn es mir scheiße geht. Dann geht es mir scheiße und dann muss ich da raus. So. Und da auch einfach den Mut zu haben. Also ich glaube, ich habe es damals geschafft, dem Jugendamt klar deutlich zu sagen, es geht jetzt um mich und nicht um einen Konflikt. Und diesen Mut zu haben, zu sagen, dass es um einen selber geht, den zu fassen und in die Richtung zu gehen und sich da, ja, sich da selber zu schützen auch einfach.
Ja, Jonas, ich danke dir sehr, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Total wichtig, und wünsche dir alles Gute.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.